Hallo, ich habe hier heute zwei Gäste zum Thema Finswimming oder auch Flossenschwimmen. Einmal Max Poschert, Landesstützpunkttrainer. Hallo.
Hallo.
Und einmal Justus Mörstedt, mittlerweile sogar frisch gebackener Weltrekordhalter. Hallo.
So ist es, hallo.
So, Finswimming. Was ist das genau? Also es hört sich erstmal komischer an als Flossenschwimmen und das hört sich dann schon wieder komisch an, weil Flosse und Schwimmen macht jeder mal als Kind, aber es ist, glaube ich, was ganz anderes.
Genau, also wie der Name schon sagt, Flossenschwimmen, wir bewegen uns mit einer Monoflosse im Wasser. Es wird gerne der Vergleich mit der Meerjungfrau gezogen, den wir jetzt nicht so mögen. Wir sind deutlich schneller als die Schwimmer unterwegs. Wir sind mit 3 Meter pro Sekunde auf den kurzen Strecken unterwegs und haben im Wettkampf die gleichen Streckenlängen wie die Schwimmer. Also wir fangen bei den 50 Metern an und gehen bis auf 1500 Meter in der Halle. Freiwasserwettbewerbe gibt es bei uns auch, aber die verlieren immer so ein bisschen an Bedeutung, weil es nicht so gut trainiert werden kann und auch für die Zuschauer nicht so attraktiv ist. Wie funktioniert Flossenschwimmen? Wir haben halt eine Monoflosse am Fuß, mit der wir uns stromlinienförmig durchs Wasser bewegen. Dazu versucht der Athlet sich möglichst hydrodynamisch, also in einer gestreckten Körperhaltung, zu bewegen. Das heißt, die Arme liegen auf dem Kopf. Wir haben einen Mittelschnorchel, nicht zu vergleichen mit einem Schnorchel, den man gerne im Urlaub zum Tauchen nutzt. Und dann wird die Bewegung über die Arme, über den Oberkörper eingeleitet. Dort findet nur eine kleine Wellenbewegung statt und die Wellenbewegung wird dann über den Rumpf und die Beine dann immer größer, um halt einen wirklich kraftvollen Abdruck mit der Flosse zu generieren und dann halt auf diese enormen Geschwindigkeiten zu kommen.
Also schwimmt ihr im Prinzip wie so ein Delfin? Also eher wie Delfin als Delfinschwimmer?
Am Ende ist es wirklich eine ähnliche Bewegung, wie die Delfine auch haben oder wie man es vom Schmetterlingsschwimmen kennt, nur dass sie halt die Arme nicht nutzen. Also bei uns ist es wirklich eine Rumpf- und Beinkraftarbeit, die unseren Sport ausmacht.
Ja, und dann schwimmt ihr da die in, sag ich mal, üblichen Distanzen beim Schwimmen? Und ja, 3 Meter pro Sekunde habt ihr gesagt und Justus, Weltrekord. Als ich den gelesen habe, habe ich erstmal blöd geguckt und mir gedacht, okay, das ist schlecht. Wie fühlt man sich so mit so einem Weltrekord bei 3 Meter pro Sekunde? Weil das ist doch schneller vorbei, als man überhaupt realisiert.
Ja, also das so ein Rennen, ich sag mal, wenn das Rennen richtig läuft, dann geht es schnell vorbei, dann erinnert man sich auch gar nicht mehr daran, woran hat man überhaupt im Becken gedacht. Da fällt dann der ganze Druck, den man sich vorher aufbaut vor so einem Rennen, dann ziemlich schnell von einem ab, wenn man anschlägt, guckt auf die Zeitmessmatte und denkt, wie bitte? Ist das jetzt wirklich wahr? Und das merkt man dann relativ schnell an den Reaktionen auch von außerhalb. Das ist, ja, was wirklich, wirklich toll ist, Max kann das ja sicherlich auch bestätigen mit seinem 100-Meter-Weltrekord, das schwimmt man ja nicht alle Tage. Das ist wirklich dann, sage ich mal, da hat man dann seinen persönlichen Zaubertag, da stimmt dann einfach mal alles. Das bietet man selten einfach mal so aus der Kalten bei einer Weltmeisterschaftsfinale an, sondern meistens dann genau dann, wenn alles zusammenpasst. Bei mir war es jetzt zur Deutschen Meisterschaft hier in Leipzig im Heimatbecken. Also da gibt es ja keine besseren Bedingungen.
Nun habe ich so im Kopf bei dem, was ihr da macht, das ist ja eine relativ ungewöhnliche Bewegung oder braucht Überwindung, um da ins Wasser zu gehen, weil Beine zusammen, also Füße zusammen ins Wasser, da haben viele, glaube ich, ein Problem mit und ist erstmal so eine Überwindungssache. Wie ist denn das wirklich?
Ja, also man hat auf jeden Fall einen großen Vorteil, wenn man vom Schwimmen kommt, also als Schwimmer zu uns kommt oder wenn man halt einfach schon Grundlagen hat. Das heißt, wenn man 2, 3 Schwimmarten wirklich gut beherrscht und auch so ein bisschen das Feeling für das Wasser hat, dann fällt es einem einfacher, so eine Flosse sich an Fuß zu packen und da mit zu schwimmen. Für Leute, die jetzt vorher wenig mit dem Wassersport zu tun hatten und dann versuchen, bei uns einzusteigen, die haben natürlich erstmal große Probleme. Für die Leute gibt es dann diese Duo-Flossen, also wo man halt mit jedem Fuß in einer Flosse steckt und dort fängt man dann halt an, ganz normales Schwimmtraining erstmal zu absolvieren und man nähert sich dann halt langsam der Zielbewegung an, bevor man dann wirklich gleich in die Monoflosse steigt die auch relativ schwer, ist mit 3-4 Kilo. Also da hat man dann wirklich Probleme, sich über Wasser zu halten, wenn man das erste Mal damit ins Wasser steigt.
Ja, ich kenne das auch von Berichten von anderen, die das schon mal probiert haben. Einfach nur, weil sie es gesehen haben, gedacht haben, das möchte ich auch mal sehen und ist das vielleicht gar nicht so schwer, wie es aussieht. Und die sind dann in die Flosse rein und die konnten sich erstmal gar nicht an der Oberfläche halten. Das ist halt wirklich eine gänzlich körperfremde Bewegung, wenn man sonst nichts mit Wassersport am Hut hat. Und das muss man einfach wissen.
Und dann schwimmt ihr halt, wie gesagt, mit 3 Metern pro Sekunde durchs Wasser. Wie kommt man denn überhaupt dazu, fin zu schwimmen, sage ich mal? Weil, wie ihr gesagt habt, es ist eine nicht wirklich natürliche Kiste mit der Flosse an beiden Füßen. Wie kommt man auf diese Idee, sich dem auszusetzen, in Anführungsstrichen?
Also bei mir war es halt, wie ich schon beschrieben habe, ich bin auch aus dem klassischen Schwimmen gekommen, habe das sehr lange gemacht, bis zum Ende meines Abiturs und hatte dann verletzungsbedingt, bin ich aus dem Sport ausgeschieden, aus dem klassischen Schwimmen und hatte aber schon die Jahre zuvor Freunde, die zum Flossenschwimmen gegangen sind und die haben auch immer neben uns trainiert. Das heißt, wir haben die gesehen, wie die dort mit ihren Flossen extrem schnell durchs Wasser geflitzt sind, teilweise so große Wellen geformt haben, die uns dann halt vom klassischen Schwimmen immer schon so ein bisschen erschrocken haben oder uns ausgebremst haben. Und das fand ich halt super interessant, super cool. Und hab dann gesagt, bevor ich hier irgendwie aus dem Sport, aus dem Wassersport aussteige, versuche ich das doch einfach mal. Bin dann dort ziemlich gut reingekommen, dadurch, dass man halt das Wassergefühl mitbringt, hat schnell Spaß daran gewonnen. Und bei mir ist der Spaß halt eine ganze Weile geblieben und so kam es, dass ich halt bei dem Sport geblieben bin.
Das ist bei mir ganz ähnlich. Also ich komme ganz, ganz ursprünglich gesehen aus dem Triathlon und meine Lieblingsdisziplin war eh schon immer das Schwimmen. Wir hatten auch Training neben den Flossenschwimmern in meiner Heimatstadt Weimar und ich hatte dann auch verletzungsbedingt ein bisschen Probleme, konnte nicht mehr so wirklich dabei mitmachen beim Laufen, beim Triathlon. Und das hat dann der Trainer vom Flossenschwimmen mitgekriegt und hat dann immer mal so versucht, ab und zu mal auf ein Wort mit mir nach dem Training zu sprechen und hat mich dann so peu à peu begeistert dafür und dann ging das dann relativ schnell.
Ja, es hat sich ja wohl auch offensichtlich gelohnt zumindest. Statistisch gesehen. Findet das Ganze eigentlich über oder unter Wasser statt? Weil ihr habt gesagt, Schnorchel ist ja für mich eher unter als über Wasser. Auch die Logik von dem Ablauf eines Finnschwimmbewegungsablaufs ist für mich eher unter Wasser. Das ist doch mit Sicherheit dann noch zusätzlich mega anstrengend neben mega schnell.
Ja, also wir haben Strecken unter Wasser und Strecken über Wasser. Allerdings sind wir, wenn wir über Wasser sind, mit dem Schnorchel unterwegs. Klar, man sieht relativ wenig von dem Sportler, weil zum Teil wirklich nur die Schnorchelspitze aus dem Wasser guckt und man versucht halt wirklich unter Wasser zu bleiben, um halt einen größtmöglichen Abdruck zu finden mit der Flosse oder mit dem Körper. Und die Unterwasserstrecken, die finden mit der Druckluftflasche statt. Da ist Justus der Experte. Ab 100 Meter. Dann haben wir noch unter Wasser die 50 Meter, die werden halt mit angehaltenen Atem geschwommen, also praktisch Apnoe, 100, 200, 400 dann mit der Druckluftflasche.
Genau, also wir definieren letztendlich für uns Unterwasserschwimmen entweder diese 50 Meter Apnoe oder wir schwimmen mit einer Druckluftflasche. Das kann man sich vielleicht nicht gut vorstellen, wenn man das jetzt erstmal so hört. Also wir haben die Druckluftflasche nicht auf unserem Rücken, ja, wie jetzt beim Tauchen, um Fische zu gucken, sondern nein, wir haben die auch strömungslinienförmig in der Hand nach vorne gerichtet. Und da ist dann ein Atemregler dran mit einem möglichst kurzen Mitteldruckschlauch, der mit der Flasche verbunden ist, woraus man dann atmen kann. Der Clou bei der ganzen Geschichte ist, insbesondere bei dem 100 Meter Rennen unter Wasser, aber auch bei dem 200 Meter Rennen unter Wasser sehr wichtig, die Flasche ist eigentlich nur ein Alibi. Es ist ja tatsächlich bremsend, wenn man da die ganze Zeit wie ein Verrückter dran zieht, weil die Luft muss ja dann wieder raus. Und das sind Blasen, die unter Wasser entstehen, die sammeln sich am Körper und die bremsen. Das ist vielleicht nur marginal, aber wenn man jetzt darüber spricht, ich bin in einem Weltmeisterschaftsfinale, ich möchte den und den Rekord erreichen, dann macht das wirklich was aus. Also unterm Strich gesagt, die Flasche ist da. Wir nutzen sie dann aber wirklich nur, wenn wir sie dann dringend brauchen.
Also im Prinzip macht ihr alles fast ab Nö.
Naja, bis 100 Meter auf jeden Fall. Bei 200 Meter sollte man schon gucken, dass man die ersten Meter atmet, um halt auch die Übersäuerung der Muskulatur möglichst ein Stück hinauszuzögern. Wenn man bei 200 Meter die erste Bahn nicht atmet, dann wird es hinten raus natürlich ganz schön eng.
Ich meine, nun seid ihr gefühlt die schnellsten Schwimmer, die es gibt. Wie ist das denn mit Teilnahme an Olympia und so weiter? Kommt das mal irgendwann oder seid ihr da wirklich so eine exotische Sportart, die tatsächlich da nicht wirklich interessiert?
Naja, also unsere Sportart, das Flossenschwimmen, ist ja vom Olympischen Komitee anerkannt erstmal als olympische Sportart, aber es wurde halt noch nicht ins Programm aufgenommen. Das ist halt unser großes Problem. Wir hoffen halt immer wieder, wenn man die Länder hört, die nächsten Spiele ausrichten, dass man dort vielleicht ein Land dabei hat, die auch sehr Flossenschwimmen-affin sind und dort auch gewollt sind, vielleicht die Sportart reinzunehmen. Aber bis jetzt hatten wir da wenig Glück und können immer halt nur noch hoffen. Ja, wir sind eine Sportart, die bei der Weltmeisterschaft mit 24, 25 Sportarten vertreten sind. Es gibt Sportarten bei Olympia, die haben nicht so viele Teilnehmer. Das ist für uns dann immer so eine kleine Frage, warum man uns dort nicht irgendwie aufnimmt. Die Rennen sind meiner Meinung nach spannender als die beim Schwimmen, weil wir halt gerade so schnell unterwegs sind. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum man da so ein bisschen vorsichtig ist, uns mit reinzunehmen, weil wir halt vielleicht auch so eine kleine Konkurrenz den Schwimmern gegenüber darstellen. Aber das sind halt alles erstmal nur Mutmaßungen von meiner Seite.
Ja, also man kann absolut jetzt hier nicht von Exklusivität sprechen oder einer Einzelerscheinung. Also da gibt es ein paar schöne Statistiken. Also wenn ich jetzt die letzte WM in Kolumbien mir angucke, wir waren 31 Nationen, die am Start waren. Weltweit wird Flossenschwimmen auf jedem Kontinent betrieben. Ja, das sind aktuell fast 52 Nationen. Und es ist halt einfach in Deutschland nicht so populär. Ja, das muss man sagen. In Ostdeutschland deutlich mehr, hat es einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad als jetzt in Westdeutschland. Das ist auch auf die, sag ich mal, Wurzeln des Flossenschwimmens in den Ostblockstaaten. Daher kann man sich das herleiten. Und wir haben ja trotzdem das Glück, dass wir zu den World Games gehören. Also dass wir eine World Games Sportart sind. Und das muss man sich ja auch immer wieder in Gedanken rufen. Die World Games, das ist das zweitgrößte Multisport-Event weltweit. Davor kommen nur die Olympischen Sommerspiele, dann kommen die World Games und dann erst die Olympischen Winterspiele. Ja, also es ist schon ein Event mit großer Tragweite. 2028, glaube ich, auch dann in Karlsruhe ausgetragen. Sicherlich dann auch sehr spannend, weil das dann erstmalig in Deutschland vielleicht auch wirklich medial präsent wird. Und von daher bin ich jetzt auch erstmal pessimistisch, was die Olympiachancen angeht. Ne? Also die USA ist nicht so groß im Flossenschwimmen dabei. Da können wir uns, glaube ich, rausrechnen. Ich weiß jetzt nicht, wo dann die nächsten Olympischen Spiele stattfinden, aber wir können uns mit den World Games schon erstmal ziemlich glücklich schätzen. Das ist ein cooles Event, auch alle 4 Jahre. Und macht einfach echt großen, großen Spaß.
Nun hast du gerade eben, Justus, schon Weltmeisterschaften erwähnt. Da ist ja demnächst was. Oder nimmst du jetzt als Weltrekordhalter dran teil? Wie sind denn da deine Ziele, sage ich mal, beziehungsweise die allgemeinen Ziele des Flossenschwimmens?
Also vorab, genau, die sind in Belgrad, in Serbien. Die starten jetzt am 12.7. 5-Tage-Programm. Wir fliegen jetzt ein paar Tage vorher schon los, um uns ein bisschen auf die klimatischen Bedingungen einzustellen. Also es werden ziemlich heiße Tage, irgendwie sind 39 Grad, nachts 29. Da kommt man jetzt aus diesem, Herbstsommer, den wir hier gerade haben, glaube ich, erstmal an und pickt einen kleinen Hitzeschock. Und wir machen das natürlich, dass wir uns anpassen können und damit es dann wirklich auch richtig funktioniert. Ich denke, das sind die Ambitionen von allen Sportlern. Es kommen auch viele jüngere Sportler diesmal mit und die dann wirklich das erste Mal dabei sind. Die werden ziemlich wertvolle Erfahrungen sammeln und das wird mir auch so gehen. Man lernt immer was dazu. Nichtsdestotrotz habe ich den Vorteil, dass ich da schon den einen oder anderen Wettkampf mitgemacht habe, mich selbst sehr gut kenne in solchen Situationen. Und das große Ziel für mich ist letztendlich, ein schönes, sauberes Rennen zu liefern auf meinen Hauptstrecken, so dass ich mich danach nicht ärgern kann. Ich habe jetzt taktischen Fehler gemacht. Ich habe mich jetzt unter Druck setzen lassen. Und wenn dann die Zeit stimmt, idealerweise wirklich auch eine Bestzeit, dann kann man sich eigentlich überhaupt keine Vorwürfe mehr machen. Und dann gucke ich, ob es reicht für Platz 1, 2 oder 3. Aber für die Top 8 sollte es schon auf jeden Fall reichen.
Das ist eine diplomatische Lösung, dieses sich nicht selbst Druck machen und doch positiv zu bleiben. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück in Belgrad und dass du da durchs Wasser flügst, ist falsch. Das machen die mit Delfinen, Jungs, sondern durchs Wasser gleitest in 3 Metern pro Sekunde. Euch wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, dass ihr mal olympisch werdet und man mehr von euch sieht, als nur, da springt einer mit dem Schläuchel ins Wasser und kommt am anderen Ende wieder raus, sozusagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Sportart vorzustellen. Danke.
Vielen lieben Dank.
Ja, wir bedanken uns auch für die Möglichkeit, hier die Sportart auf einem Podcast zu präsentieren. Dankeschön.